Letzten Sonntag haben wir hier ein fröhliches Osterfest gefeiert und hinterher gab es einen richtig leckeren Brunch. Wer nicht dabei war, hat echt was verpasst. Sorry, muss ich euch einfach nochmal sagen, das hat richtig gut geschmeckt. Ja, Lena, du warst woanders und andere waren woanders, aber die Reihen waren trotzdem gut gefüllt. Und hinterher waren die Türen offen und es war schön, dass plötzlich so nacheinander zwei Ehepaare reinkamen, die zum ersten Mal diese Räume sich wieder angeschaut haben. Beim zweiten Ehepaar muss ich bewusst sagen, wieder, denn ich habe sie gleich begrüßt. Sie hatten so eine Altersspanne, wo ich dachte, na, die könnten hier noch gewesen sein, als das Café Resi hier war. Also wie Dagmar das Tanzbein hier geschwungen haben. Und so habe ich sie auch begrüßt. Haben Sie hier auch schon getanzt früher? Ja, das war richtig cool hier. Aber zwischendurch war doch hier eine Bank, oder? Sag ich, ja, der Tresor steht doch noch unten. Oh, darf ich den mal fotografieren? Also bin ich mit ihnen runter und sie haben den Tresor fotografiert. Übrigens, sie war die Frau, die mir die Haare früher immer geschnitten hat. Wie ihr seht, ist es nicht mehr nötig. Jedenfalls sind wir dann anschließend auch noch hochgegangen. Sie wollten ja dort auch mal die Räume noch mal sehen, wo sie früher das Tanzbein geschwungen haben. Und oben hatte ich dann die Gelegenheit, auch noch mal so ein bisschen zu erzählen, was wir hier eigentlich am Sonntag gefeiert haben. Ja, habe ich gesagt, wir haben hier einen Ostergottesdienst gefeiert. Wir sind davon überzeugt, dass die Kraft der Auferstehung heute noch was bewirkt. Die Frau schaute mich sehr interessiert an und fragte auch nach. Und ich habe dann noch erzählt, ja, für mich ist die Auferstehung etwas sehr Hoffnungsvolles, weil ich einfach so eine Perspektive über den Tod hinaus habe. Und das haben wir hier gefeiert. Inzwischen setzte sich der Mann schon so ein bisschen in Bewegung und ging so langsam die Treppe runter. Und na gut, dann bin ich gefolgt und auch sie. Und dann standen wir kurz vor der Tür und dann habe ich nur noch mal gesagt, ja, also wir feiern hier jeden Sonntag einen öffentlichen Gottesdienst und da ist jeder eingeladen. Man kann jederzeit kommen und man kann jederzeit auch wieder gehen. Darauf er, ja, und das tun wir jetzt auch. Ich habe gemerkt, die Osterbotschaft, die Auferstehungsbotschaft, die zündet nicht immer sofort. Sie kann auch was ganz anderes auslösen. Es war so für mich gefühlt, als wenn er Angst hätte, sich mit irgendwas zu infizieren. Vielleicht mit einer Art religiösen Wahn. Und dass er auch seine Frau schnell da rausholen wollte, aus dieser scheinbar negativen Beeinflussung. Thomas war auch nicht zum Halleluja aufgemotiviert, als er hörte, der Herr ist auferstanden. Wir haben ihn gesehen. Ganz im Gegenteil, er reagierte ganz anders. Thomas gehört offensichtlich zu einer Art von Leuten, was seinen Charakter angeht, die erstmal überprüfen wollen, die erstmal sehen wollen, die verstehen und dann glauben wollen, die es mit eigenen Augen sehen wollen und fühlen wollen, mit ihren Sinnen wahrnehmen wollen, bevor sie dem Glauben schenken. Er sagt, prüfe es, bevor du auf diese Sache eingehst. Vermutlich hatte er schon so manches Mal die Erfahrung gemacht, dass Leute euphorisch unterwegs waren, emotional richtig positiv und dann hatte das Ganze gar keine Bedeutung. Also sein Lebensmotto lautet, ich glaube nur, was ich sehe. Und umgedreht, was ich nicht sehe, glaube ich nicht. Er steht, glaube ich, bis heute für Menschen, die nicht leichtgläubig auf Dinge eingehen, die erstmal ihren Verstand einschalten, die Ratio. Wenn eins und eins zwei ist, dann heißt das doch auch, wenn einer tot ist, wenn einer gekreuzigt wurde, Wenn einer die Merkmale, die Foltermerkmale der Kreuzigung ja am Leibe trägt, dann kann der nur tot sein. Und dann kann er nicht leben. Man könnte sagen, er sitzt in so einem Tunnel voller Pessimismus. Die Trauer, all das, was die Todesbotschaft von Jesus mit sich gebracht hat, zieht ihn in eine solchen dunkle Welt hinein, dass er das Helle, das Licht noch gar nicht erkennen kann. 8 Tage lang ist er so unterwegs. Es heißt ja, nach 8 Tagen passiert dann das, was in diesem Text in Johannes 20 beschrieben wird. Er hat kein Ohr, kein Auge, kein Sinnesorgan für das Licht der Auferstehung, für diese wahnsinnige Botschaft. Aber dann kommt dieser Tag. Dieser neue Tag, dieser entscheidende Tag, dieser umwälzende Tag, dieser Tag, der sein Leben, auch seinen Verstand vermutlich auf den Kopf stellt. Radikal, nachhaltig. Die 11 Freunde sind wieder zusammen. Sie treffen sich dort in Jerusalem, Türen zu, verschlossen. Ja, das war immer noch eine richtig gefährliche Zeit. Nicht so wie wir können hier rein und rausgehen. Nein, man hatte Angst, dass auch sie selber betroffen sind und irgendwann verhaftet werden, dass vielleicht ihnen das Gleiche passiert wie Jesus. Also, alles zu verriegelt. Und doch, plötzlich ist er da. Mittendrin im Raum. Jesus steht da, lebendig. Sie können ihn sehen. Sie können ihn hören. Auch Thomas, der bei der letzten Begegnung nicht dabei war. Er ist dabei. Er darf es sehen. Und dann sagt Jesus zu Thomas, leg deinen Finger hierher und sieh meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie in die Wunde an meine Seite. Und sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Finde ich interessant. Noch bevor Thomas irgendetwas sagen kann, lädt Jesus ihn ein, genau das zu tun, was er vorher gesagt hatte, dass er nur dann glauben würde, wenn er sozusagen mit seinen Händen in die Wunde von Jesus fassen dürfte. Jesus lädt ihn förmlich ein. Das Bedürfnis, was Thomas hatte, nimmt er auf und er lädt ihn ein, tatsächlich ihn zu berühren. Und macht er es? Ist es noch nötig? Interessant. Der Text sagt nichts dazu. Offensichtlich war es nicht mehr nötig, sondern bei ihm macht es Klick. Er begreift, er versteht und er äußert etwas, was mit zu den stärksten Glaubensbekenntnissen gehört, die die Christenheit jemals zum Ausdruck gebracht hat. Er, der Zweifler, er, der, ich glaube, manchmal auch in christlichen Kreisen eher negativ wegkommt als derjenige, der nicht glaubte, obwohl man es ihm gesagt hatte. Er, der ja, wie ich finde, auch was sehr Sympathisches hat, weil er der Sache auf den Grund geht, weil er nicht einfach so leichtfertig unterwegs ist. Er, der für viele Menschen steht, die 1000 Fragen stellen, ja, die manchmal anstrengend sind, aber die wichtig sind, damit man auch ein Fundament des Glaubens hat. Und nicht bei der zweiten, dritten Frage anderen Menschen auf den Leim geht. Die Zweifler sorgen dafür, dass der Glaube einen tieferen Grund bekommt. Und dieser Zweifler sagt auf einmal 5 Worte. Mein Herr und mein Gott. Mein Kyrios steht da im Griechischen. Mein Herr, man könnte im Hebräischen hätte man gesagt, Jahwe. mein Gott. Das war die Bezeichnung für Jahwe, den Gott Israels, der geschichtsmächtig unterwegs gewesen ist, das Volk Israel aus Ägypten befreit hat. Und von Thomas kommt diese Aussage jetzt, mein Herr und mein Gott. Meine Frage an dich heute Morgen, wenn Jesus jetzt heute Morgen hier so sichtbar vor dir stehen würde, wenn du die Gelegenheit hättest, mit ihm so direkt zu sprechen, du hast ja auch im Gebet die Möglichkeit, mit ihm direkt zu sprechen, aber jetzt mal Vorstellung, er stünde jetzt hier sichtbar für dich, welches Bekenntnis würdest du ihm sagen? Hättest du eins? Oder hättest du mehr diese Fragen? Was wäre deine Sicht, dein Bild von diesem Jesus? Wer ist er für dich? Und wir könnten die Frage auch weiterspannen. Was möchtest du, wer er für dich sein soll in Zukunft? Also wenn Thomas das so sagt, dann bringt er damit eine ganz starke Überzeugung zum Ausdruck. Er, der vorher der Zweifler war. Und übrigens, die Geschichte, die Kirchengeschichte der Origenes war einer, der einiges dazu in den ersten Jahrhunderten aufgeschrieben hat. Der Origenes ist 185 in Alexandria geboren worden und er wird als Kirchenvater oder auch als Kirchenschriftsteller bezeichnet. Er hat uns zumindest hinterlassen, dass dieser Zweifler Thomas als erster Missionar bis in den Irak und den Iran gegangen ist. Dass er dort missioniert hat, Enzio, wo du hier kommst. Dieser Zweifler. Er hatte offensichtlich in dieser Begegnung so eine tiefe Überzeugung gewonnen, dass er gesagt hat, das muss raus, diese Botschaft. Nicht nur bis nach Gran Canaria, sondern auch bis in Iran, Irak. Und man geht davon aus, dass er dann in Südindien im Rahmen seiner Missionsarbeit ums Leben gekommen ist. Dieser Thomas legt also eines der tiefgreifendsten Bekenntnisse der Christenheit ab und wird selber zum Missionar. Und dann antwortet Jesus ihm ja in Vers 29 unseres Textes mit dem Satz, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ja, das könnte man jetzt so ein bisschen als einen Vorwurf an ihn sehen, oder? Hey Thomas, du hättest auch schon glauben können, ohne dass du es gesehen hast. Ich denke aber, dass dir dieser Satz irgendwo eine weitere Perspektive hat. Man kann ihn auch so verstehen, dass er in die Zukunft gerichtet ist. Denn Jesus wird von dieser Erde verschwinden. Er wird zum Vater gehen, hatte er gesagt. Dass er sozusagen uns, die wir ihn nicht sehen, schon einlädt zu glauben. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Die es glauben aufgrund von Zeugnissen, von Augenzeugen, die das wahrnehmen, die dem Vertrauen schenken und aufgrund dieses Vertrauens losgehen. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ich fand noch einen anderen Zusammenhang sehr interessant, und zwar auch im Zusammenhang mit der Naturwissenschaft. Ich habe das in einer anderen Predigt auch schon mal genannt, nämlich Vertrauen ohne zu sehen ist sogar in der Naturwissenschaft eine wichtige Voraussetzung. Darauf hat schon der Physiker Carl Friedrich von Weizsäcker mal hingewiesen, der 2007 gestorben ist. Das war ja der ältere Bruder von dem damaligen Bundespräsidenten, von Richard von Weizsäcker. Und er hat einmal gesagt, wir können nur dann neue Erkenntnisse gewinnen in der Naturwissenschaft, wenn wir auch im wissenschaftlichen Bereich das Experiment des Glaubens eingehen. Obwohl wir es noch nicht wissen, dass wir es aber glauben, dass das und das sein könnte. Und er hat das dann übertragen, dies gilt nicht nur für die Wissenschaft, sondern sogar für den christlichen Glauben. Wir werden nur dann eine Offenbarung oder einen Zugang zu Jesus Christus bekommen, wenn wir ihn im Glauben begegnen. So, das ist heute Morgen auch wieder die Einladung, wie bei Ostern generell. Du kannst dir sagen, das ist völliger Quatsch, was da in der Bibel steht. Das ist völliger Quatsch, was die Christen seit 2000 Jahren an Ostern feiern. Du kannst aber dem auch Glauben schenken, obwohl du es nicht siehst, und kannst dann zu einer größeren, neueren Erkenntnis kommen, zu einer tieferen Erkenntnis, dass Jesus tatsächlich lebt. Und das hat auch Heino Falke, der Professor für Astronomie, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Er hat vor gut 3-4 Jahren als erster Wissenschaftler ein Bild von einem schwarzen Loch gemacht. Das war eine Zusammenarbeit von vielen Wissenschaftlern weltweit. Und er hat jahrelang daran gearbeitet, um dieses Bild aufzunehmen. Und er sagt, bevor ich etwas sehen kann, muss ich es glauben. Und in der Wissenschaft ist das ein Prinzip. Viele Dinge wissen wir nicht, wir vermuten sie. Wir glauben, dass es so sein könnte. Wir glauben fest daran, dass wir unser ganzes Leben daran investieren, um so etwas zu finden, wie zum Beispiel dieses schwarze Loch. Und das dann auch noch aufzunehmen. Und dann stellen wir fest, das stimmt. Das ist das Besondere am Experiment. Man hat die Vorstellung, man vermutet es, man weiß es noch nicht. Und dann stellt man fest, ja, es stimmt. Und dann überträgt er, Heino Falke, das auch auf den Glauben, dass es auch dort so ist, dass wir manchmal erst etwas glauben oder eingeladen werden, es zu glauben, dem Vertrauen zu schenken, und nach bestätigt sich das und wir erfahren, ja, Jesus lebt. Der Glaube trägt. Auch der Glaube an die Auferstehung trägt. Ist nicht nur ein Nebel, der plötzlich weg ist, sondern er hält. Natürlich weiß keiner von uns, ob das auch nach dem Tode hält. Keiner ist von uns zurückgekommen, außer Jesus. Dem müssen wir Vertrauen schenken. Und Heino Falke ergänzt dann noch, aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass auch dieser Glaube tragen wird. Also, das Experiment des Glaubens zu wagen, das gilt angesichts der Auferstehung ganz besonders. Und wer versteht und glaubt, dass Jesus auferstanden ist, der weiß, wenn ich lebe, das habe ich eben schon angedeutet, dann ist mein Leben nicht zu Ende. Dann hat die Nachfolge kein Ende, sondern sie hat ein Ziel, auf das ich zusteuere. Und dieses Ziel ist das ewige Leben mit Jesus dann selber. Und durch die Kraft der Auferstehung bekommen wir also ein Stück Klarheit über unsere Zukunft, auf die wir zusteuern. Wir könnten auch sagen, unser Leben hier ist erst der Auftakt zu einem viel vollkommeneren, besseren Leben. Und Auftakt ist ja eine Metapher aus der Musik. Was für Kennzeichen hat der Auftakt in der Musik? Er ist nie vollständig. Es ist kein vollständiger Takt, sondern er ist unvollkommen. Und das passt eigentlich, ist ein sehr schönes Bild, dass unser Leben hier der Auftakt ist zu etwas viel Größeren, Vollkommeneren. Für das, was Gott geschaffen hat. Und die Kraft der Auferstehung ist dann und kann sich als Motor in unserem Leben erweisen, eben auch zu einem sinnvollen Leben selber zu finden und auch anderen zu helfen, zu diesem sinnvollen Leben zu kommen. Das, was ihr mit jungen Menschen macht. Ihr wollt ihnen helfen, ein sinnvolles Leben zu finden. Und ich gehe mal davon aus, dass die Kraft der Auferstehung ein wesentlicher Motor dafür ist, dass ihr das wisst, dass dieser Herr lebt. So, und dass ihr jetzt jungen Leuten helfen wollt, ihre Berufung zu entdecken, mit diesem Jesus zu leben, ihm nachzufolgen. Die Jünger hatten ja 3 Jahre Jüngerschaftsschule und haben es noch nicht kapiert, hätte ich beinahe gesagt. Naja, immerhin der Thomas dann. Und ihr habt nur ein halbes Jahr Zeit, also ihr müsst 6-mal so gut sein wie Jesus. Okay, also die Kraft oder der Auferstehung wie ein Motor zu helfen, auch anderen ihren Sinn zu entdecken und auch ein sinnvolles Leben zu führen. Übrigens, der Kirchenhistoriker Euseb schreibt, die christliche Gemeinde in Rom hat etwa 1500 Witwen und Hilfsbedürftige versorgt. Die Kraft der Auferstehung hat die ersten Christen immer dazu gebracht, anderen zu helfen, auch ein sinnvolles Leben zu gestalten. Und es ist interessant, dass der heidnische und letzte heidnische römische Kaiser Julian diesen Satz gesagt hat, Du bist das. Na gut, dann, was hat er denn gesagt? Oder du? Okay. Also, der hat tatsächlich den Satz gesagt, die gottlosen Galiläer ernähren außer ihren eigenen Armen auch die unsrigen. Also er meinte mit gottlosen, weil sie nicht den römischen Göttern gefolgt sind, sondern einem anderen Gott. Die gottlosen Galiläer ernähren auch ihren eigenen Armen, auch die unsrigen. Die unsrigen aber ermangeln unserer Fürsorge. Das hat er erkannt, dass sie selber noch nicht mal für die Armen gesorgt haben. Aber die Galiläer, die sozusagen Jesus gefolgt sind, die haben es gemacht. Wir merken, dass die Kraft der Auferstehung ein wesentlicher Motor war, dass das Christentum sich in den ersten Jahrhunderten ausbreiten konnte. Ja, und dass das Christentum bis heute existiert, obwohl immer wieder Versuche gestartet worden ist, zu schmälern. So sind wir eingeladen, der Kraft der Auferstehung Raum zu geben, dem Vertrauen zu schenken, es zu verstehen, dass Jesus auferstanden ist und das in unseren Alltag zu übertragen. Du bist eingeladen, es in dieser Woche zu tun. Bist du dabei? Ich bete. Jesus, danke, dass von dieser Kraft der Auferstehung so viel ausgegangen ist. Dass Menschen sogar bereit waren zu sterben für dich. Dass Menschen bereit waren, ja, ihre Heimat zu verlassen, in andere Kulturkreise zu gehen, um diese Botschaft weiterzugeben. Weil sie zutiefst davon überzeugt waren, dass das Sinn macht. Auch für die Zukunft. Und so bete ich einfach darum, dass wir auch in dieser Woche das spüren, dass von dieser Auferstehung ganz viel Kraft ausgeht. Und ich bete darum, dass jeder von uns hier im Raum auch eines Tages dieses Bekenntnis weitergeben kann, mein Herr und mein Gott. Und wer da aktuell Fragen hat, da bete ich darum, dass er Gesprächspartner findet, die ihn mitnehmen können, die diese Fragen ernst nehmen, die diese Personen begleiten und ja mit zu dir führen. Danke, dass du auch bei einem Thomas auf diese tiefsten Bedürfnisse eingegangen bist und dass du ihn dort erreicht hast. Und danke, dass du auch unserem Verstand all das, was uns ausmacht, gebrauchen willst, um diesen Glauben ganz neu zu entdecken. Wir danken dir, dass wir auch heute das im Gottesdienst feiern durften. Wir beten für Menschen, die tatsächlich gerade in Armut leben, die bedroht sind, die um ihr Leben bangen, dass sie Menschen finden, die sich für sie einsetzen, die ihnen Hoffnung machen, die ihnen auch Hoffnung auf ein ewiges Leben weitergeben. Wir beten für die Kriegsgebiete. O Herr, wir beten darum, dass du den Machthabern wärst, die einfach mit dafür Sorge tragen und es verhindern können, dass weitere Tote täglich zu beklagen sind. Wir beten für Menschen, die verfolgt werden. Sie sind uns ein Vorbild. Sie glauben, obwohl sie im Gefängnis sitzen. Sie glauben, obwohl sie gefoltert werden. Wir danken dir für diese Vorbilder und zugleich beten wir darum, dass sie die Kraft der Auferstehung auch dort in ihren Zellen spüren und erleben. Und danke, dass wir in Freiheit leben dürfen. Danke, dass wir dieses Zeugnis ja weitergeben können und dass du uns dazu einlädst. Danke für alles Gute, was du uns schenkst. Amen.